Deutschlandfunk. Der Mittag.
Weiterhin mit Sarah Zerback und in der kommenden halben Stunde mit dem Blick auf die Wirtschaft. Da schauen wir heute auf die Frage, ob Unternehmen, die vom Staat Kurzarbeitergeld bekommen, gleichzeitig ihren Aktionären hohe Dividenden ausschütten sollten. Und wir blicken auf den deutschen und auf den europäischen Automarkt, der im Zuge der Corona-Krise deutlich eingebrochen ist. Zunächst aber richten wir den Blick nach China. Dort hat heute das Statistikamt Zahlen zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal bekannt gegeben. Und die zeigen, die Wirtschaft des Landes zahlt einen hohen Preis dafür, dass die chinesische Regierung das Coronavirus mit drastischen Maßnahmen und einem mehrwöchigen Stillstand bekämpft hat. Zum ersten Mal, seitdem China Quartalszahlen überhaupt erhebt, also seit 1992, ist die Wirtschaft dort geschrumpft. Und zwar um 6,8%. Also wirklich ein deutlicher Einbruch. Was das für Peking bedeutet und warum mit einer schnellen Erholung eher nicht zu rechnen ist, berichtet Axel Dorloff.
Das gab es so seit Jahrzehnten nicht. Chinas Wirtschaft ist regelrecht eingebrochen. Aufgrund der vielen Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus waren große Teile der chinesischen Wirtschaft von Ende Januar bis in den März hinein praktisch lahmgelegt. Mit massiven Folgen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2020 um 6,8% geschrumpft. Dan Wang ist Wirtschaftsanalystin bei der Economist Intelligence Unit in Peking.
So far, the industries that are suffering the most are services and export.
Die Bereiche Dienstleistungen und Export haben bislang am meisten gelitten. Der Dienstleistungssektor deshalb, weil er meist auf direktem Kontakt oder Menschengruppen beruht. Aufgrund der Quarantänevorschriften und den Regelungen zur sozialen Distanz war das aber nicht mehr möglich. Für den sinkenden Export ist vor allem die schwache globale Nachfrage verantwortlich. Solange die beiden größten Exportziele, USA und Europa, weiter in die Rezession schlittern, wird sich Chinas Exportsektor nicht erholen. Und der Export ist für fast 20% von Chinas Bruttoinlandsprodukt verantwortlich. Produktion, Logistik, Nachfrage, alles ging den Bach herunter. Und noch immer ist die Auslastung der chinesischen Industrie nicht auf dem Niveau vor der Corona-Krise, sagt Jens Hildebrand, Chef der Deutschen Handelskammer in Peking.
Die Wirtschaft läuft noch nicht. Wir wissen, Industrieunternehmen in China im Schnitt laufen zu 80%. Der Einzelhandel und die Nachfrage ist tief im Keller. Das GDP-Ergebnis fürs erste Quartal ist ein Indikator, dass es wahrscheinlich noch schlechter aussieht, als die Zahlen überhaupt sagen.
1992 hat China damit begonnen, die Wachstumszahlen der Wirtschaft quartalsweise zu veröffentlichen. Jetzt gab es zum ersten Mal negative Quartalszahlen. Ein komplettes Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaft verzeichnete China zuletzt 1976, zum Ende der Kulturrevolution. Für 2020 hoffen viele Analysten auf eine nachholende Entwicklung. Auch die deutsche Wirtschaft in China, sagt Handelskammerchef Hildebrand.
Das hängt aus meiner Sicht von zwei Punkten ab. Wird tatsächlich ein großes Nachfrage-Konjunkturprogramm aufgelegt der chinesischen Seite, die den Binnenkonsum nochmal massiv anregt? Und das zweite ist, wie schnell erholt sich das Ausland? Das sind die zwei großen Faktoren, die am Ende dazu führen könnten, dass eine Erholung tatsächlich stattfindet.
Laut einer Umfrage der Deutschen Handelskammer rechnen die deutschen Unternehmen in China im Sommer bzw. Frühherbst mit einer Normalisierung der Nachfrage. Im vergangenen Jahr war die chinesische Wirtschaft als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt noch um 6,1% gewachsen. Für dieses Jahr gilt in China ein Wirtschaftswachstum zwischen 1% und 3% als weiter realistisch. Und wie überall gibt es auch in China Krisengewinner. Alkohol, Küchengeräte, Sportequipment für zu Hause und digitale Lernmaterialien verzeichnen alle ein Absatzplus.
Und doch ist die chinesische Wirtschaft insgesamt im ersten Quartal wegen der Corona-Krise deutlich geschrumpft um 6,8%, Axel Dorloff berichtete. Und damit schalten wir jetzt in unser Börsenstudio in Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Volker Hirt vor Ort. Herr Hirt, wir haben es gerade gehört, die Wirtschaft in China ist eingebrochen massiv. US-Präsident Donald Trump will zwar die Beschränkungen in den USA bald lockern, aber auch da gilt ja, die US-Konjunktur ist aktuell am Boden. Wie reagieren denn auf all das die Anleger?
Also der DAX klettert enorm an diesem letzten Handelstag der Woche, wird wohl einiges, was an Boden verloren wurde, wieder gut gemacht. Der deutsche Leitindex legt um über 4% zu auf aktuell rund 10.725 Punkte. Damit sind wir weit entfernt vom Tief vor einigen Wochen, als es ja bis auf 8.250 Punkte runterging. Es gibt dafür sicherlich mehrere Gründe, aber einer wurde besonders hervorgehoben. Es gibt ein Medikament mit dem Namen Remdesivir. Das wurde in den USA mehreren Testpersonen, die mit dem Virus infiziert waren und starke Symptome gezeigt haben, verabreicht, mit guten Ergebnissen. Nach einer Studie der Uni von Chicago zeigten die meisten mit dem Wirkstoff behandelten Patienten schnelle Verbesserungen hinsichtlich Fieber und Atemproblemen. Das ist alles nicht offiziell, alles noch in der Testphase, war auch nicht zur Veröffentlichung bestimmt, aber in diesen Tagen sickern nun mal gerne Meldungen durch, die zur Hoffnung in der Krise Anlass geben. Und dann gibt es ja noch die Angst der Nicht-Investierten, also Anleger, die da den Aktienzug wegfahren sehen und glauben, jetzt noch schnell aufspringen zu müssen. Wie schätzen das die Profis ein? Schlimme Konjunkturdaten aus China, aber auch aus den USA, dennoch Optimismus an den Börsen. Ich sprach mit Chris Oliver Schickentanz. Er ist Chefanlagestratege bei der Commerzbank. Ich habe ihn auf der Straße erwischt. Das wird man gleich hören. Ich im Studio, er auf der Straße. Meine erste Frage an ihn. Schlimme Zahlen, aktuell gute Stimmung an den Märkten. Wie passt das zusammen?
Also zunächst mal muss man natürlich eins sagen. Die Bruttoinlandsproduktzahlen aus China sind ja der Blick in den Rückspiegel. Das erste Quartal liegt schon hinter uns. Die Börse antizipiert dagegen, was in Zukunft passiert. Und da ist natürlich die große Hoffnung da, dass nach einem rabenschwarzen ersten und zweiten Quartal wir dann tatsächlich ab dem zweiten Halbjahr eine deutliche konjunkturelle Belebung sehen. Denn die Staaten, die Regierungen, aber auch die Notenbanken haben in diesem Abschwung wie noch nie zuvor in der Geschichte Billionen an Hilfsgeldern zur Verfügung gestellt. Damit sollten eigentlich die wesentlichen Negativfolgen dieser Krise deutlich abgefedert werden. Und das spricht dann schon wieder für steigende Unternehmensgewinne im zweiten Halbjahr, sicherlich von einem niedrigeren Ausgangsniveau als vor Corona.
Aber was bedeuten diese Zahlen jetzt, sagen wir mal, konkret für Deutschland und die Weltwirtschaft?
Die Zahlen aus China sind natürlich eine Erinnerung daran, dass auch uns ein Wirtschaftsabschwung bevorsteht, dass das BIP-Zahlen zum ersten Quartal und vor allen Dingen dann zum zweiten Quartal in Europa, aber auch in den USA deutlich negativ ausfallen werden mit Veränderungsraten, die wir so in der Wirtschaftsgeschichte wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Von daher müssen wir uns sicherlich darauf einstellen, dass auch die Unternehmenszahlen für das zweite Quartal entsprechend schlecht ausfallen werden, dass es noch das ein oder andere Unternehmen geben wird, das auch die Dividende kürzen wird bzw. ganz streichen wird.
Schauen wir auf die USA vor dem Hintergrund China. Ist der Weg, den Donald Trump beschreiten möchte, es muss weitergehen auf Biegen und Brechen, ist das der richtige? Dass man also den Shutdown möglichst kurz hält und schnell wieder weitermacht wie vor der Krise. Ist auch diese Politik ein Treiber der Kurse?
Kurzfristig hilft das natürlich den Aktienkursen, denn die Hoffnung ist da, dass sich die Wirtschaft dadurch schneller erholt. Aber mittelfristig ist das mit erheblichen Risiken verbunden, in gewisser Weise ein Spiel mit dem Feuer. Denn wenn man die Restriktionen jetzt zu früh aufgibt, dann laufen wir natürlich Gefahr, eine zweite unkontrollierte Neuinfektionswelle zu bekommen. Und das würde dann natürlich dazu führen, dass ein zweiter Lockdown anstehen würde mit deutlich negativeren Folgen als schon der erste Lockdown. Und das wäre sicherlich aktuell nicht in den Prognosen der Volkswirte und erst recht nicht in den Erwartungen der Marktteilnehmer enthalten. Von daher, das, was Donald Trump da macht, ist tatsächlich hochriskant, erklärt sich aber natürlich dadurch, dass er mit dem Rücken zur Wand steht im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen im Herbst.
Herr Schickentanz, bisschen Blick in die Zukunft. Wohin wird die Reise gehen? Erst eine Erholung, wenn das normale Leben wieder gelebt werden kann. Aber dann könnte ja das böse Erwachen noch kommen, wenn sich die Folgen der Krise in Unternehmensberichten festmacht. Kommt dann wieder der Einbruch an den Märkten?
Also wenn wir mal so unser idealtypisches Drehbuch anschauen, dann glauben wir, dass wir jetzt nach dem positiven Rebound, den wir ja seit den Tiefständen an den Märkten gesehen haben, tatsächlich in den kommenden Wochen erst nochmal in eine kleine Korrekturphase hineinlaufen werden. Die Gewinnberichte für das erste Quartal werden nicht ganz so überzeugen, wie das die Analysten erwarten. Wir werden sicherlich auch nochmal das ein oder andere Unternehmen sehen, dass die Dividende kürzen wird. Die Konjunkturdaten werden in Summe auch eher enttäuschen. Und das führt dann in Summe dazu, dass wir nochmal eine Korrektur sehen können. Wenn sich dann allerdings die von uns erwartete konjunkturelle Erholung im zweiten Halbjahr entsprechend fortsetzt, dann sollte das auch wieder mit deutlich steigenden Kursen einhergehen. Heißt, nach einem Dip im zweiten Quartal sehen wir den DAX oder die wesentlichen Aktienmärkte zum Jahresende dann auch deutlich höher.
Das war das Interview mit Chris-Oliver Schickentanz. Er ist Chefanlagestratege bei der Commerzbank. Und wie wir im Hintergrund auch gehört haben, die Autos rollen wieder.
Ja, und im Zuge der Corona-Krise, da haben sich die Autoneuzulassungen in der EU ja halbiert. Da sprechen wir auch gleich nochmal in dieser Sendung genauer drüber. Was macht das denn mit den Aktien der Autobauer?
Ja, interessant, dass die sogar zulegen. Aber es ist ja geradezu logisch. In Italien zum Beispiel, um eine Zahl zu nennen, wo die Zulassungen um 85% gefallen sind, ganz klar. Die allermeisten Autohäuser in Europa waren natürlich zu. Da gibt es einfach Nachholbedarf. Und darauf wettet man sozusagen. Daimler und VW plus 6%. Die BMW-Aktien legen um 7% da. Ganz klar, was in der letzten Zeit nicht gewesen ist, das kann und soll ja noch kommen.
Dann blicken wir mal auf den Goldpreis. Ist das aktuell noch als sicherer Hafen sozusagen nachgefragt?
Nicht ganz. Wir hatten ja einen historischen Höchststand nach dem anderen gesehen, in Euro wohlgemerkt. Aber heute gab der Preis der Feinunze deutlich nach, um fast 2%. Das ist dann auch wiederum fast logisch. Wenn die Anleger das Risiko an den Märkten nicht mehr so scheuen, dann gehen sie aus der klassischen Risikowährung Gold wieder raus und investieren ihre Gewinne in die Märkte. Die Feinunze kostet aktuell 1.555 Euro, damit rund 40 Euro weniger als gestern.
Und noch kurz zum Schluss, wie haben sich denn die Rendite deutscher Staatsanleihen und der Euro entwickelt?
Die Anleihen haben sich erneut leicht verteuert. Die Umlaufrendite sank um 2 Basispunkte auf minus 0,47%. Und der Euro hat gegenüber dem Dollar erneut nachgegeben, steht jetzt bei $1.0826.
Volker Hirt war das aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank. Der Autobauer Volkswagen hat heute Zahlen dazu bekannt gegeben, wie viele Autos er im März ausgeliefert hat. Und darüber spreche ich nun mit unserer Reporterin Annette Deutzgens. Frau Deutzgens, wie hart hat die aktuelle Krise den Konzern denn getroffen?
Ja, ziemlich hart, könnte man sagen. Also im ersten Quartal 2020 sind deutlich weniger Autos zu den Kunden gerollt, fast ein Viertel weniger als im vergleichbaren Zeitraum 2019. Und besonders stark war der Rückgang, das ist keine Riesenüberraschung, im März. Da hat Volkswagen weltweit 38% weniger geliefert als im Vorjahr. Das betrifft alle Marken im Konzern und auch alle Länder. Aber vor allem in Westeuropa, da war der Einbruch besonders groß. Ja, und finanziell spürt der Konzern das natürlich deutlich. Also es gab im Auftaktquartal einen Gewinneinbruch um 80% und VW hat ja auch die Prognose für das laufende Jahr schon kassiert. Es gibt aktuell auch keine neue. Immerhin, die Produktion in den Werken, die läuft schrittweise wieder an. In China sind auch von 33 Werken 32 wieder am Netz.
Ja, schrittweise hat sich auch die Leitung zu Ihnen wieder stabilisiert, Frau Deutzgens. Wir versuchen es einfach nochmal weiter. Der Europäische Branchenverband ACEA hat ja heute auch Zahlen für den Automarkt in der EU vorgelegt. Wie sind die denn ausgefallen?
Ja, ungefähr so, wie es auch angesichts der Lage zu erwarten war. Also in der EU sind im März deutlich weniger Autos ausgeliefert worden als noch im Februar. Insgesamt waren es rund 55% weniger als im Februar. Und in den meisten Ländern ab Mitte März die Autohäuser geschlossen. Es war also schwierig, ja, bis unmöglich für Kunden an ein neues Auto zu kommen. Und wenn man sich die Hersteller anguckt, dann hat VW zum Beispiel in Westeuropa rund 45% weniger Autos verkauft. Wenn man sich jetzt mal die einzelnen Länder anguckt, dann ist es so, dass der Rückgang besonders stark war in Italien, danach Frankreich. Und ja, in Deutschland gab es ein Minus von 37%.
Ja, was bedeutet das denn für die Branche? Also mancherorts läuft die Produktion nun wieder an. Wie realistisch ist da eine schnelle Erholung?
Ja, also Prognosen, die sind im Moment wirklich sehr, sehr schwierig. Das sieht man ja auch daran, dass zum Beispiel VW gerade die Prognose für das laufende Jahr kassiert hat und auch keine neue abgegeben hat. Also was man sagen kann, ist zumindest in China erholt sich Automarkt schon wieder und das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Markt. Andererseits kommt diese Krise für die Autoindustrie wirklich zur Unzeit. Also eigentlich hatten die Autobauer ja vor, mit dem Geld, das sie jetzt verdienen, den Wandel zur Elektromobilität zu stemmen. Das wird jetzt auf jeden Fall deutlich schwieriger. Wie lange diese Krise tatsächlich dauern wird, das ist wie gesagt schwer zu sagen. Der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer, der geht sogar davon aus, dass die Branche 10 Jahre brauchen könnte, um sich zu erholen. Ob es dann am Ende tatsächlich so lange dauert, das kann natürlich keiner mit Gewissheit sagen. Aber nur eine ganz kleine Delle ist es auf jeden Fall nicht.
Deutsche Autobauer haben im März wegen der Corona-Krise also deutlich weniger Fahrzeuge ausgeliefert. Annette Deutzgens war das im Gespräch. Besten Dank dafür. Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchten wir uns entschuldigen für die dann doch an einigen Stellen suboptimale Leitungsqualität zu der Kollegin. Wir machen hier weiter mit einer Frage der Wirtschaftsethik. In Deutschland verzichtet der Sportmodehändler Adidas in diesem Jahr darauf, eine Dividende an Aktionäre auszuschütten. Der Grund? Das Unternehmen bekommt einen Kredit der staatlichen KfW-Bank. Und die gestrichene Dividende ist eine Bedingung für diese Unterstützung. Allerdings, bei einer anderen Form der Staatshilfe wird diese Bedingung bisher nicht gestellt. nämlich beim Kurzarbeitergeld. Volkswagen zum Beispiel, aber auch andere Unternehmen schütten Dividenden aus, obwohl gleichzeitig der Staat einen Teil der Löhne für die Beschäftigten übernimmt. Wie passt das zusammen? Mischa Erhardt.
Unternehmen, die von der staatlichen KfW-Förderbank Hilfe in Form von Krediten bekommen, dürfen keine Gewinne oder Dividenden an ihre Eigentümer ausschütten. Aus dem Bundesfinanzministerium heißt es darüber hinaus, dass die Regierung bei großen Krediten auch erwarte, dass das Management sich selbst verpflichtet, auf die Auszahlung von Boni für das laufende Jahr zu verzichten. Anders sieht das offenbar im Fall von Kurzarbeit bei vielen Unternehmen aus. Rund 44 Milliarden Euro Dividende wollen die Börsenunternehmen als Gewinnbeteiligung für das vergangene Geschäftsjahr an die Aktionäre überweisen. Allein im DAX sind weit über 30 Milliarden Euro an Ausschüttungen geplant. Und das, obwohl viele der Unternehmen für ihre Beschäftigten Kurzarbeit angemeldet haben.
Ja, das ist die hässliche Fratze des Kapitalismus. Wenn auf der einen Seite die staatlichen Leistungen der Solidargemeinschaft annehmen, auf der anderen Seite die Erhöhung der privaten Einkommen der Eigentümer voranzutreiben. Und ich würde mir jedenfalls als Manager natürlich nicht tun, nicht nur aus Reputationsgründen, sondern aus Gründen heraus, wie unsere Gesellschaft noch zusammengehalten werden kann.
Sagt der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Schneider. Nach Berechnungen des Handelsblatts halten trotz Krise von den 160 in den wichtigsten Börsenindizes gelisteten Unternehmen an der Börse an der Zahlung ihrer Dividenden fest. Dazu zählen unter anderem DAX-Konzerne wie BASF oder Autobauer wie Volkswagen, BMW oder Daimler. Daimler hatte wie andere Autobauer in Europa auch seine Produktion zunächst 2 Wochen unterbrochen. Mindestens 4 Wochen bis Ende April herrscht beim Stuttgarter Autobauer nun Kurzarbeit. Nach Auskunft von Continental hat der Konzern bislang für 30.000 seiner Beschäftigten Kurzarbeit angemeldet. Trotzdem hält das Unternehmen an seinen Dividendenplänen fest. Gewinnausschüttungen und Staatshilfen, auch für Jens Hilgenberg, Vorstand im Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, ein Unding mit einer kleinen Einschränkung.
Das ist ohne Frage kein statthaftes Verhalten. Und man muss aber auf der anderen Seite natürlich betrachten, dass die Erfolgsbeteiligungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft mit einer Betriebsvereinbarung an die Dividendenzahlung gekoppelt sind.
Das sehen viele Beobachter als ein Problem. In manchen Unternehmen sind Belegschaftsaktien Teil der Vergütung. Deswegen sind Beschäftigte darauf angewiesen, aber auch, weil sie zur Sicherung der Altersvorsorge dienen können. Dieses Problem sieht auch Klaus Nieding, der Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Da die Dividenden sich zudem aus den Gewinnen des Vorjahres speisen, spricht für ihn grundsätzlich nichts dagegen, Dividenden auszuzahlen. Dennoch hält Nieding es im Zweifel für klug, sich mit Gewinnausschüttungen zurückzuhalten.
Tatsächlich ist es natürlich auch so, dass auf der anderen Seite Aktionäre Mitunternehmer sind und als solches auch den Geboten der kaufmännischen Vorsicht unterliegen. Und man kann durchaus verstehen, wenn es Aktionäre gibt, die dann fordern, dass man lieber sich bei der Dividendenausschüttung in der aktuellen Krisensituation etwas zurückhält, um ein Liquiditätspolster anzusammeln.
Einige Unternehmen agieren entsprechend und haben die Streichung von Dividendenzahlungen angekündigt, so etwa die teilverstaatlichte Commerzbank Hugo Boss oder der Sportartikelhersteller Puma. Auch Lufthansa und Adidas haben die Dividendenzahlungen gestrichen. Allerdings hat Adidas sich einen KfW-Großkredit in Höhe von 2,4 Milliarden Euro gesichert. Da ist der Dividendenverzicht quasi mit eingebaut.
Mischa Erhardt war das über Dividendenzahlungen in Zeiten von Corona. 13.53 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, der Mittag. In der vergangenen Woche hat eine Nachricht aus Nordrhein-Westfalen bundesweit für Aufsehen gesorgt. Betrüger hatten die Internetseite des Landes, auf der Unternehmen und Selbstständige Soforthilfe in der aktuellen Krise beantragen konnten, 1:1 nachgebaut und so in großem Umfang betrügerische Anträge gestellt. Inzwischen zeigt sich, von der gleichen kriminellen Masche sind auch andere Bundesländer betroffen. Hamburg und nun auch Sachsen. Peter Hornung berichtet.
Die Internetadresse des gefälschten Portals ist der echten Adresse der Sächsischen Aufbaubank sehr ähnlich. Die Fake-Seite wurde am 9. April angemeldet bei einem Dienstleister in der Slowakei. Bei dieser Firma waren nach NDR-Recherchen auch gefälschte Webseiten registriert, mit denen jüngst Daten von Antragstellern für die Corona-Soforthilfe in Nordrhein-Westfalen und Hamburg abgegriffen werden sollten. Diese Seiten wurden nach Intervention deutscher Behörden inzwischen abgeschaltet. Die Bank hatte am Abend mitgeteilt, dass die Auszahlung der Soforthilfezuschüsse des Bundes bis zur Klärung des Sachverhaltes gestoppt werde. Die Darlehen des Freistaates Sachsen seien davon nicht betroffen. Die SAB habe alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um Fehlleitungen öffentlicher Mittel zu vermeiden. Über den Umfang der abgegriffenen Daten oder einen Schaden ist bislang nichts bekannt.
Auch das Land Sachsen hat also die Auszahlung von staatlichen Corona-Soforthilfen vorerst gestoppt, Peter Hornung berichtete. Und wir bleiben beim Blick in die Bundesländer. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat vor dem Oberwaltungsgericht Münster Klage dagegen eingereicht, dass seine Warenhäuser in NRW nicht öffnen dürfen. Bundesweit dürfen ab der kommenden Woche Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder Kunden empfangen. NRW hat zudem aber auch größeren Möbelhäusern und Babyfachmärkten die Öffnung erlaubt. Mehrere Handelsketten und Verbände halten das für Wettbewerbsverzerrung. Denise Friese berichtet.
Mit einem Eilverfahren will die Essener Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof erreichen, dass die 174 Filialen in Deutschland wieder öffnen dürfen. Die Klage richte sich generell gegen die angeordneten Schließungen wegen der Corona-Pandemie, sagte eine Sprecherin beim Oberverwaltungsgericht Münster. Die Regelung, dass ab Montag Geschäfte bis zu 800 Quadratmeter Fläche öffnen dürfen, sei noch kein Bestandteil der Klage. Das Land NRW habe nun Gelegenheit, Stellung zu beziehen. In Nordrhein-Westfalen dürfen ab Montag mit einer Sonderregelung auch Möbelhäuser und Babyfachmärkte öffnen, auch wenn sie größer sind als 800 Quadratmeter. Karstadt Kaufhof musste nach eigenen Angaben vor 2 Wochen bereits aus finanzieller Not ein Schutzschirmverfahren beantragen, weil das Management viele Rechnungen nicht mehr bezahlen kann.
Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof klagt in Nordrhein-Westfalen dagegen, dass seine Häuser genau in diesem Bundesland nicht öffnen dürfen. Denise Friese berichtete. Und damit kommen wir an dieser Stelle zur Wirtschaftspresse. Ein Thema sind darin die vom Bundeskabinett verabschiedeten neuen Arbeitsschutzstandards, die für alle Branchen gelten sollen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat Verständnis für die Maßnahmen. Verschärfter Infektionsschutz in den Betrieben ist nicht lästige Pflicht, sondern Bedingung dafür, dass mehr wirtschaftliche Aktivität möglich wird. Die neuen bundeseinheitlichen Vorgaben liefern Betrieben und Behörden gute Orientierung. Dass sie Differenzierung zulassen und der Arbeitsminister sie nicht mit drohendem Zeigefinger verordnen will, mag das beiderseitige Verständnis von Unternehmern und Arbeitsschützern sogar über die Krise hinaus stärken. Das Handelsblatt meint, für die Wirtschaft ist es allemal besser, die Unternehmen mit strengen Regeln langsam wieder an den Normalbetrieb heranzuführen, als den Shutdown weiterhin so konsequent aufrechtzuerhalten. Die Politik muss nun das ihre dazu beitragen, dass die Einschränkungen so gering wie möglich ausfallen. Das Tragen von Mundschutz zu empfehlen oder sorgfältige Handhygiene anzuordnen, ist wohlfeil, solange Masken und Desinfektionsmittel Mangelware sind. Hier muss endlich die Versorgung sichergestellt werden. Nachvollziehbar findet die Frankfurter Rundschau die Kritik an der Ladengröße als Kriterium für die Öffnung von Einzelhandelsgeschäften in der nächsten Woche. Jeder geschlossene Tag vergrößert die Risiken für Kaufhäuser und Beschäftigte, während in der kleinen Boutique nebenan schon wieder die Kasse klingelt. Doch auch die Regierung hat recht, weil sie die Risiken für die Gesamtbevölkerung in den Blick nehmen muss. Irgendwo müssen Grenzen gezogen werden, im Zweifel lieber zu vorsichtig als zu nachlässig. Allerdings muss diese notgedrungene Willkür auch Grenzen haben. Wenn die Regierung in den kommenden 3 Wochen keine einheitlichen Regeln für alle Geschäfte definiert, steht ein hohes Gut zur Disposition, der faire Wettbewerb. Der Berliner Tagesspiegel verweist auf die große Bedeutung des Einzelhandels für die Stadt. Die willkürliche 800-Quadratmeter-Regelung sollte der Senat maximal großzügig auslegen. Was spricht dagegen? Unter Einhaltung der eingeübten Standards, Hygiene und Mindestabstand, möglichst vielen Ladenbesitzern wieder die Gewerbefreiheit zu schenken. Das wäre besser als jeder öffentliche Zuschuss und stärkt das seelische Wohlbefinden der Verkäufer und der Kunden.
Das war die Wirtschaftspresseschau hier bei uns im Deutschlandfunk. Um Punkt 14 Uhr, also in etwa einer Minute, folgen hier bei uns die Nachrichten. Und ab 14.10 Uhr blicken wir dann in dieser Sendung in die Bundesländer. Nach dem Treffen mit der Kanzlerin am Mittwoch beraten die nun, wie sie die Lockerungen in der Corona-Krise konkret umsetzen können. Dazu dann mehr in Deutschlandfunk der Mittag ab 14.10 Uhr.